Amen. Advent. Ich gehe mal davon aus, dass das alle oder fast alle schon mal gehört haben. Advent ist ja vom Lateinischen Ankunft. Ankunft von wem? Jesus. Juhu, Halleluja. Das ist ein eingeführter Begriff. Adventszeit ist die Zeit, in der wir uns als Christen auf das Kommen Jesu vorbereiten. Viele Wochen. Und ich weiß nicht, ob du diese Zeit liebst und wie du dich vorbereitest, aber in der biblischen Zeit hat Gott eine ganz bestimmte Person, einen Mann, vorbereitet, dass er diese Ankunft Jesu verkündet und dass er die Menschen darauf vorbereitet, dass sie in ihren Herzen vorbereitet sind, dass und wenn Jesus kommt. Und von wem spreche ich? Welche Figur? Johannes der Täufer, ganz genau. Diejenigen, die da ein bisschen die Evangelien kennen, Johannes der Täufer. Und er hatte eine Message, eine Botschaft: bereitet den Weg des Herrn. Hast du schon? Oh, okay, jetzt hast du schon verraten, aber ihr habt aufgepasst, bereitet den Weg des Herrn auf das Kommen Jesu. Und es scheint so, als wenn wir hier diese Botschaft sehr ernst nehmen und wirklich mit ganz viel Hingabe wirklich das Kommen Jesu, was wir an Heiligabend feiern, vorbereiten. Da werden Tausende oder Tonnen von Plätzchen gebacken, da werden kilometerweise Lichterketten aufgehängt, da werden Tausende von Euro für Geschenke ausgegeben. Wow, was für eine Action, was investieren wir in diese Adventszeit, zum Kommen des Herrn vorzubereiten. Jetzt schauen wir mal, wie das damals bei Johannes dem Täufer war, ob das auch so ähnlich war. Lukas 3, die Verse 1 bis 9 und 15 und 16. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und der Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiphas. Jetzt wisst ihr ganz genau Bescheid. Also ein ganz bestimmter Zeitpunkt, den Lukas uns hier nahebringen will. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht. Stimme eines Rufers in der Wüste: bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Da sagte er zu den Volksscharen, die hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen: ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen, und fangt nicht an, bei euch zu sagen: wir haben doch Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Amen. So, ich würde sagen, das hat nicht ganz so viel mit unserer kuscheligen Adventszeit zu tun, wenn wir das so hören. Ihr Schlangenbrut. Nein. Aber so hat er gepredigt. Und die Leute kamen in Scharen. Dieser krasse Mensch, das war eine komplett andere Welt, ein komplett anderes Szenario. Statt heimelig im Wohnzimmer bei Kerzenschein zu sitzen, lebt er allein in der Wüste unter den schwierigsten Bedingungen. Und anstatt Lebkuchen zu essen, aß er Heuschrecken. Und anstatt gemütlich mit den Freunden irgendwie Weihnachtsfeiern, Adventsfeiern zu genießen, zog er sich in die komplette Einsamkeit in der Wüste zurück, ganz komplett alleine. Und statt Zerstreuung und Vergnügen zu suchen auf den Weihnachtsmärkten und sonst wo, suchte er allein Gott und seinen Willen. Und anstatt süßliche Weihnachtsklänge im Kaufhaus über sich ergehen zu lassen, rief er seine Mitmenschen zur Umkehr auf. Wow, was für ein komplett anderes Szenario. Und was haben wir daraus gemacht, könnte man sich ja fragen. Was war die Message von Johannes dem Täufer? Wir haben es bereits gehört. Bereitet den Weg des Herrn. Bereitet den Weg des Herrn. Das war seine Hauptmessage. Und dann die Verheißung. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Das war die Botschaft, die Gott ihm aufs Herz gelegt hatte, die Menschen vorzubereiten. Und bei allem Ruf zur Umkehr, am Ende leuchtete schon dieses Heil auf und alle Menschen werden das Heil Gottes sehen. Was heißt das für uns als Christen heute? Was hat diese Figur, diese wirklich krasse Figur von Johannes dem Täufer mit uns heute zu tun? Mit uns Christen. Dazu lese ich uns eine Stelle aus dem Propheten Jesaja vor, der Jahrhunderte vor dem Kommen Johannes des Täufers schon sein Kommen vorausgesagt hatte. Mit derselben Message, das finde ich immer wieder aufrüttelnd zu sehen, Gott hat gesprochen und es ist geschehen. Jahrhunderte vorher bringt der Prophet Jesaja sozusagen dieselbe Message schon zu dem Volk Israel damals. Er kündigt schon an, dass ein wundervolles Heil auf das Volk wartet. Jesaja 40, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Wow. Jahrhunderte vorher kündigt Gott das Kommen eines Boten an, in der Wüste. Und genauso ist es gekommen. Genauso ist es geschehen. Und durch die Umkehr heißt es dann auch hier, dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Nach dieser Zeit der Umkehr, das ist die Message, dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Was heißt das für uns heute? Können wir durch unsere Umkehr, durch unsere Hingabe, durch unser Gebet, durch unsere Dienste, die wir für Jesus machen, durch alles, was wir für Gott tun, können wir den Weg des Herrn bereiten, dass er neu kommt in Kraft, neu kommt in Herrlichkeit, dass er all das einlöst, was ja noch an Verheißung aussteht. Wenn wir zum Beispiel in die Apostelgeschichte schauen, was für eine Kraft und Herrlichkeit Gottes. In der Kraft des Heiligen Geistes sind die ersten Christen gegangen. Und ich glaube nicht, dass das nur für die Zeit damals war, sondern dass Gott sich danach sehnt, uns neu heimzusuchen in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Kraft, in seiner Schönheit. Das ist die Frage, können wir heute den Weg des Herrn bereiten durch unser Tun, durch unseren Einsatz, durch das, was wir wirken? Die Bibel ist da ganz klar. Nein. Nein, wir können diesen Weg nicht bereiten, weil Gott ist vollkommen souverän. Vollkommen souverän. Wir können ja uns nicht einbilden, dass aufgrund dessen, was wir tun, dass Gott bewegt wird zu kommen. Nein, wenn Gott etwas beschließt, dann verkündet er es und dann tut er es. Aber es ist seine freie Entscheidung, seine freie Entscheidung, wann und wie er kommt. Und hier haben wir gerade gehört, ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Und weil der Mund des Herrn gesprochen hat, darum geschieht es. Allein darum. Und ich finde das immer wieder bewegend, dass Gott Jahrhunderte vorher schon wusste, dass er Jesus genau zu diesem Zeitpunkt schicken würde. Und wir haben gerade diese historischen Fakten gehört, in welchem Jahr, in welchem Monat Gott wusste das alles im Vorwege. Und so gibt es auch eine Verheißung hier für den Johannes den Täufer. Schon im Mutterleib war er vom Heiligen Geist erfüllt. Und hier in Lukas 1, 76 heißt es, da sagt der Zacharias, der Vater, prophetisch über seinen Sohn, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, schon bei der Geburt. Und das ist so wundervoll, dass wir wissen dürfen, Gott bereitet alles vor. Und Gott ist ein Gott des Heils. Gott ist ein Gott des Heils. Und wenn er etwas beschließt, uns zu segnen und das Heil vorzubereiten, dann geschieht es. Und ich lese uns nochmal in Lukas 3. Augenblick. Johannes war in der Wüste und dann genau zu diesem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hatte. Da heißt es, da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes und er zog in die Gegend am Jordan. Aber Johannes hat gewartet, bis dieses Wort Gottes zu ihm kam, bis der richtige Zeitpunkt da war. Jetzt ist der Zeitpunkt. Und er hat darauf gewartet, in Demut und wahrscheinlich in Sehnsucht, dass endlich er diesen Auftrag, den er ja von klein auf, mit dem war er aufgewachsen, er wusste, das ist meine Bestimmung. Aber er ist nicht in eigener Kraft losgelaufen, sondern er hat gewartet, selbst auf den richtigen Zeitpunkt. Da erging das Wort des Herrn und daraufhin ist er in seinen Dienst hineingegangen und hat angefangen zu predigen. Und auch, dass die Massen sich um ihn geschart haben, die sind scharenweise rausgezogen in die Wüste, um sich was anzuhören? Nicht gerade Komplimente, sondern wie hat er da gepredigt? Und wie hat er sich die Leute wirklich geistlich, wirklich vorgeknöpft? Aber sie kamen in Scharen. Warum? Weil es der Zeitpunkt Gottes war, wo er das Volk vorbereitet hatte, wo ein Hunger da war, wo ein geistliches Gespür dafür da war. Es geschieht gerade etwas ganz Besonderes. Gott bereitet etwas vor und die Menschen haben das gespürt und sind scharenweise zu Johannes in die Wüste rausgezogen und haben sich taufen lassen, haben Buße getan. Und alle haben gefragt, ja, und was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sie waren bereit, ihr Leben komplett Gott zu unterstellen und seinen Willen zu tun. So etwas kann kein Mensch machen. Gott hat die Menschen vorbereitet. Zu dem Zeitpunkt, den er festgelegt hat, hat er die Herzen vorbereitet. Und sie sind gekommen und sie haben sich Gott hingegeben. Und dann sagt Johannes noch, fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesem Stein Kinder Abrahams machen. Gott ist nicht angewiesen auf euch. Er ist vollkommen souverän. Er hat vor Jahrhunderten beschlossen, genau zu diesem Zeitpunkt das Kommen des Herrn, des Messias, des Maschiach, seines Sohnes vorzubereiten. Und bildet euch nicht ein, dass irgendeiner von euch das verdient hätte, weil ihr so fromm seid, weil ihr euch hingeht, weil ihr Buße und Umkehr tut. Nein, es ist Gottes freier Wille. Und er bräuchte keinen von euch, von uns. Er könnte sich aus diesen Steinen Kinder, perfekte, heilige, wunderbare, gehorsame Menschenkinder machen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, aber Gott bräuchte uns nicht. Er könnte sofort neue Menschen machen. Er könnte sagen, nee, das war die erste Version, hat's nicht gebracht, alle weg, ich mach neue. Bessere, die, die mich lieben, die mir gehorsam sind. Aber nein, Gott konnte es nicht tun. Er ist vollkommen souverän, aber er ist auch Liebe. Und das ist das, was in Gottes Herz ihn bewegt hat. Von den ersten Seiten der Bibel an, nachdem Adam und Eva ungehorsam waren und rebelliert haben gegen seinen heiligen Willen. Seitdem, ja, zeugt die Bibel von dieser Liebesgeschichte Gottes, von diesem Liebeskampf Gottes. Er kämpft um jedes einzelne Herz. Er ist derjenige, der von Anfang an, ja, diese Not in seinem Herzen hatte, uns zurückzugewinnen an sein Vaterherz, neue Gemeinschaft zu haben mit uns, mit jedem von uns. Das ist das, was Gott umtreibt. Denn Gott ist nicht nur vollkommen souverän, er ist auch Liebe. Und er liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Das ist die Verheißung. Das ist seine Sehnsucht. Gott will uns zurückhaben, jeden einzelnen Menschen seit dem Sündenfall. Gottes Herz verzehrt sich aus Liebe nach jedem von uns. Aber er kann nicht irgendwelche, ja, Dinge tun, die wir uns vielleicht manchmal wünschen würden. Er ist ein gerechter und auch ein heiliger Gott. Er ist ein gerechter und ein heiliger Gott. Und deswegen konnte er nicht einfach sagen, ach, nicht so schlimm, ihr habt das nicht so genau hingekriegt. Sondern schon mit seinem Volk Israel, wenn man das Alte Testament liest, ja, dann schaudert einen das manchmal, wie konsequent Gott ungehorsam gestraft hat. Er konnte es nicht einfach ungeschehen machen, sondern Strafe muss gesühnt werden, weil Gott ist gerecht und er ist heilig und er hasst Sünde. Wir sind geschaffen auf den Gehorsam mit unserem Gott. Und Gott muss diese Sünde aus der Welt schaffen. Es muss in irgendeiner Weise diese Gerechtigkeit Gottes siegen. Und ich finde das auch erschütternd, das habe ich euch jetzt hier alles nicht vorgelesen, aber dieser Verheißung aus Jesaja 40 geht ein wirklich furchtbares Gericht Gottes voraus, nämlich das Exil in Babylon. Und das war, eigentlich hatte das Volk Israel aufgehört zu existieren, das Nordreich existierte gar nicht mehr, durch die Assyrer alle verschleppt und das Südreich war alle oder fast das ganze Volk, war im Exil, das Land zerstört, der Tempel komplett zerstört. Keine Hoffnung, keine Hoffnung, keine Hoffnung. Gott musste sein Volk strafen. Das fällt uns vielleicht schwer, das zu hören. Aber jetzt hör mal Gottes Herzschlag in dem Ganzen. Nach dieser Katastrophe, dieser nationalen Katastrophe, heißt es hier, ja, so geht das los in Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Und ich finde, da hört man so richtig dieses Herz Gottes. Ja, er ist heilig. Er muss Schuld sühnen. Aber dann bricht es aus ihm heraus, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dieses Herz der Liebe Gottes, dieses Herz, was für uns schlägt, dieses Herz lebte in Jesus, dieses Herz voller Erbarmen, dieses Herz, was nicht zusehen konnte, wie wir verloren gehen, und zwar in Ewigkeit, dieses Herz hat für dich und mich am Kreuz geschlagen. Und es hat auch am Kreuz aufgehört zu schlagen, weil Jesus bereit war, deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Deine und meine Schuld zu sühnen durch sein unschuldiges Opfer und Sterben und Leiden am Kreuz. Wow, was haben wir für einen Gott? der bereit ist, wirklich für uns in den Tod zu gehen. So stark ist seine Sehnsucht. Die Strafe, die das Volk Israel selber erleiden musste, die hat Jesus für dich und mich getragen, damit wir frei sein können, damit wir heute hier sitzen können und ja, wirklich gemütlich Advent feiern können, voller Freude, voller Vorfreude. Gott hat ein Recht auf unser ganzes Leben, nicht nur auf einige Zeiten im Gottesdienst, sondern er hat ein Recht auf dein ganzes Leben, auf mein ganzes Leben, auf meinen Alltag, auf jeden einzelnen Gedanken, auf jedes einzelne Wort, was ich rede. Vor Gott, vor dem heiligen Gott, gibt es nichts Verborgenes. Aber Gott ist Liebe, sein Herz schlägt für dich und mich. Und die Frage ist doch, können wir durch unsere Hingabe, durch unsere Buße und Umkehr wirken, dass Gott neu kommt in seiner Herrlichkeit? Gott würde nicht kommen aufgrund unserer Buße, aber Gott kommt als Antwort, wenn wir das Opfer Jesu angenommen haben und sagen, ja, Herr, ich bekenne mich zu meiner Schuld. Ja, Herr, ich brauche deine Vergebung. Wenn wir als Antwort darauf in der Taufe unser Leben in den Tod geben, wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann können wir mit unserem Leben antworten, ja, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, dass du neu kommen kannst in mein Leben, dass du neu kommen kannst, ja, in unser Leben als Gemeinde, dass du Neues wirken kannst. Und das ist so wichtig, dass wir nicht denken, wir können aus uns heraus uns das Heil verdienen, sondern das Heil ist uns bereits in Jesus geschenkt. Und deswegen dürfen wir antworten, darfst du antworten mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Hingabe. Und das sieht Gott und das ehrt Gott, weil wir es nicht im Vertrauen auf uns tun, sondern als Antwort auf das, was er bereits getan hat für uns, als Kraftquelle, die der Heilige Geist in unser Herz hineingelegt hat und die uns den Gehorsam schenkt und die Umkehr. Ich sehne mich danach, dass Gott neu kommt, dass er wirklich etwas Neues in unserer Mitte wirkt. Etwas, was wir so in den ganzen letzten Jahren nicht gesehen haben. Und ich glaube, dass auch heute so eine Zeit ist, natürlich will ich das nicht direkt vergleichen, mit der Zeit damals, wo Johannes der Täufer aufgetreten ist. Aber ich glaube wirklich, dass Gott dabei ist, auch hier in Europa geistlich den Boden umzupflügen. Und dass wir das sehen werden, dass Scharen von Menschen kommen werden, weil Gott uns vorbereitet hat, sein Volk heute, dieses ja auch widerspenstige Volk hier zum Beispiel in unserem Land, was sich so weit von Gott entfernt hat, dass Gott dabei ist, eine Zeit vorzubereiten, wo wir plötzlich sehen werden, wie damals die Scharen, die zu Johannes gerannt kamen, wie die Scharen, die Jesus nachgefolgt sind, dass Gott darauf wartet, ja, dass dieser Zeitpunkt da ist. Und ich finde das so ermutigend, dass jetzt, ich hatte das auch in der Donnerstagsmail schon mal erwähnt, dass in England wirklich Tausende von Menschen, auch Tausende von jungen Menschen plötzlich in die Kirchen rennen, auch in die anglikanische Kirche, in die katholische Kirche, nicht nur in irgendwelche hippen, coolen Jugendkirchen. Das ist der geistliche Hunger, den Gott schenkt. Plötzlich Tausende, so viele Bibeln wurden seit langem nicht verkauft wie im letzten Jahr. Und auch in Frankreich bewegt sich etwas, in dem erzkatholischen Frankreich, dass plötzlich so viele, gerade junge Menschen, aber auch aus allen Generationen, sich wirklich bekehren. 18.000 Leute haben sich allein am Ostersonntag taufen lassen, glaubenstaufen lassen. Gott ist dabei, den Boden vorzubereiten. Aber er wartet darauf, dass wir uns auch von ihm vorbereiten lassen, dass auch wir bereit sind, unsere Schritte zu tun und den Weg zu bereiten, da wo noch Hindernisse da sind. Und du allein weißt, wo in deinem Leben vielleicht noch Hindernisse sind, die diesem Liebesstrom, diesem heiligen Liebesstrom Gottes im Weg stehen. Und ich würde gerne, dass wir jetzt einfach nochmal schauen, wo gibt es vielleicht etwas in meinem eigenen Herzen, in meinem eigenen Leben, was Gott aus dem Weg räumen will, damit er mich noch mehr segnen kann, damit er uns noch mehr segnen kann, damit wirklich etwas Neues kommt. Und ich habe neulich hier eine Prophetie von Manfred Schlömerkepper die ist mir in die Hände gefallen als E-Mail. Und die hat er im Ältestentreffen gehabt, 2018. Und ich hatte ihn gebeten, mir die aufzuschreiben. Und dann schickt er mir die: Liebe Gabriela, das sind meine letzten Prophetien. Und es waren tatsächlich seine letzten Prophetien. Das war wenige Tage, bevor er zu Jesus gegangen ist. Das ist also für mich so etwas wie ein Vermächtnis auch. Er war ja eine sehr starke Leitungsfigur und sehr stark prophetisch begabt. Und er hat gesehen, wie hier auf der Bühne so ein blaues, wie so ein Wasser war, so ein kristallklares Wasser. Und dieses Blau, hat er gesagt, das steht für die Heiligkeit und für die Herrlichkeit Gottes. Und dieses Wasser, dieses himmlische Wasser, das fing an, sich auszubreiten über die ganze Bühne. Und dann ist es immer weiter geflossen, im ganzen Gottesdienstraum, durch die ganze Gemeinde, bis nach draußen. Und Menschen sind gekommen, erst vorsichtig, und haben geguckt, oh, was ist das hier? Und da kamen mehr und mehr Menschen, weil sie einfach angezogen waren von dieser Heiligkeit, von dieser Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, wir haben so viele Prophetien auch als Gemeinde, die so ähnlich sind. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo Gott uns sagt: Bist du bereit, mir den Weg frei zu machen mit dem, was du geben kannst? Es geht immer um unsere Herzen. Es geht immer um unsere eigene Bereitschaft, ja, uns Gott so hinzugeben, weil er ein heiliger Gott ist, dass wir ihm erlauben, unser Leben zu heiligen, in den Prozess der Heiligung hineinzukommen. Bereitet dem Herrn den Weg. Und hier heißt es: Jede Schlucht soll aufgefüllt werden. Gibt es Abgründe in deinem Leben? Gibt es noch Schluchten, die dunkel sind, wo das Licht Gottes nicht reinscheint, wo du Sünde verbirgst? Wir hatten gerade diese Predigtreihe mit dem Lebenshaus. Gott möchte nicht, dass wir einfach aus uns heraus Dinge tun, aber er möchte, dass wir ihm Raum schaffen, in unserem Lebenshaus, in unserem Leben. Wo gibt es noch Schluchten, wo du Gott außen vor hältst, wo du etwas versuchst, vor ihm, vor anderen zu verbergen, wo du dich selber abwertest, wo du dich selber nicht gesehen, nicht geliebt fühlst? Wo gibt es Schluchten der Unvergebenheit, des Grolls in deinem Leben? Gibt es jemand, dem du noch nicht vergeben hast? Das ist eine ernste Sünde, die uns wirklich vom Heil ausschließt. Jesus möchte dein Herz weich lieben, im Prozess wirklich Altes loszulassen, wirklich zu vergeben. Jeder Berg soll abgetragen werden. Wo gibt es vielleicht Berge des Stolzes, wo du dich auf dich selbst verlässt in deinem Leben? Wo gibt es etwas, was Gott schleifen will in deinem Charakter? Was krumm ist, soll gerade werden. Gibt es noch krumme Wege in deinem Leben, wo du die Steuer vielleicht so ein bisschen frisierst, wie das so schön heißt? Wo du lebst du vielleicht mit einer Lebenslüge? Machst du dir etwas vor? Sind da Lügen in deinem Leben anderen Menschen gegenüber, die du aufrecht erhältst? Ich glaube, dass Gott uns in eine Zeit führen wird, wo er weiter an unsere Herzenstür klopft, wo er weiter sagt: Komm, gib mir das, lass es los. Es steht mir im Wege, dass ich noch mehr kommen kann, dich noch tiefer erfüllen kann, dass meine Herrlichkeit noch mehr durch dich hindurchstrahlen kann. Es ist immer eine Einladung von Gott, immer die Einladung seiner Gnade. Es ist immer das Herz der Liebe, was auf uns wartet. Es ist immer deine eigene Entscheidung. Aber er sagt: Gott, komm, gib mir diese Dinge und ich werde dir neu meine Freude schenken. Diese Freude der Erlösten, die losgelöst sind von aller Dunkelheit, von aller Sünde, von aller Schuld. Ich glaube, dass Gott dabei ist, so etwas vorzubereiten und dass wir, jeder von uns, das mehr oder weniger spüren werden. Ja, was sagt Gott genau mir in dieser Zeit? Lass uns das nicht verpassen, sondern wirklich am Herzen Gottes dran sein und spüren geistlich, was uns der Geist genau in dieser Zeit sagen will. Als Gemeinde, als Leib Christi, aber auch jedem von uns persönlich. Ich würde gerne, steht doch einfach mal auf, wenn ihr könnt, wenn ihr mögt, dass wir vielleicht als kleine Geste der neuen Hingabe an Gott, an Jesus, Ja, Vater, du bist ein Gott, der durch und durch Liebe ist. Herr, und wir wollen das immer wieder als allererstes sehen. Du bist Liebe, du bist Gnade, du bist Barmherzigkeit. Danke, Herr, dass du uns erlöst hast in Jesus, dass du gekommen bist, dass du selber gekommen bist, Herr, weil du gesehen hast, wir können es nicht. Wir können unsere Schuld, unsere harten Herzen, ja, unsere Kompromisse, all das, Herr, was dir manchmal im Wege steht, wir können es nicht selber tragen. Danke, Jesus, dass du uns vergeben hast, Herr. Und danke, dass wir dir antworten dürfen jetzt, einfach als Liebeshingabe an dich, Herr. Immer als Antwort auf das, was du zuerst für uns getan hast, Herr, hier sind wir. Und wir geben uns dir jetzt neu hin, Herr. Ja, in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserer Schwachheit, was immer es ist, Jesus, du freust dich, ja, wenn wir zu dir kommen und wenn wir bekennen, Jesus, wir brauchen dich. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und dass du zu jedem von uns sprichst, Herr. Vielleicht auch im Zuge der nächsten Tage und Wochen. Zeig uns, Herr, wo wir dir noch im Wege stehen. Einem größeren Segen, einem größeren Liebesstrom, einer größeren Freiheit, die du für uns bereits errungen hast, Jesus. Zeig uns das, wo wir krumme Wege gerade machen sollen, wo wir Schluchten auffüllen sollen mit deinem Licht, mit deiner Liebe, Jesus. Danke, Herr, dass der Thron der Gnade auf uns wartet. Danke, Jesus. Danke, dass du uns dabei bist, vorzubereiten, dass du stärker kommen kannst, Herr, dass unsere ganze Gemeinde ja wirklich ein Raum deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit und deiner Liebe ist, dass es ausstrahlt, dass die Menschen erkennen, Jesus, du bist gekommen, das Heil der Welt, der einzige Retter, der uns erlöst. Danke dafür, Jesus. Amen.